Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir haben im zweiten Teil dieser Sendung die traurige Pflicht, den Blick zu richten auf Günter de Bruijn, der, wie erst heute bekannt geworden ist, bereits am 4. Oktober im Alter von 93 Jahren gestorben ist und an den im Folgenden mein Kollege Ralf Gerstenberg erinnert.
Die Literaturpreise, die er bekam, waren nach denen benannt, die er liebte und schätzte, in deren Tradition er sich sah. Leon Feuchtwanger, Heinrich und Thomas Mann, Jean-Paul, Heinrich Böll und natürlich Theodor Fontane. Sein Selbstbild stimmte offenbar mit dem überein, wie ihn die Öffentlichkeit wahrnahm. Günter de Bruijn war ein bürgerlicher Autor, dessen Bücher schon lange vor dem Mauerfall in ganz Deutschland erschienen waren. Den Nationalpreis, den er 1989 von der DDR-Regierung erhalten sollte, hat er wegen starre Dialogunfähigkeit und Intoleranz derselben dankend abgelehnt. In einem Interview, das er Mitte der 1990er Jahre gegeben hat, äußerte er sich rückblickend zu seiner durchaus exotischen Position als Schriftsteller im Arbeiter- und Bauernstaat.
Ich habe mich immer irgendwie so in deutscher Tradition stehend als Autor empfunden und habe auch zu DDR-Zeiten bei verschiedenen Gelegenheiten immer schon gesagt, ich bin ein Deutscher in der DDR lebender Autor. Dass mein Leben für DDR-Verhältnisse repräsentativ ist, das glaube ich nicht. Aber ich weiß andererseits aus meiner schriftstellerischen Erfahrung, dass Probleme, die ich in meinen Büchern behandelt habe, die kamen mir immer sehr spezifisch vor. Ich hatte immer ein bisschen Angst, dass das nur wenige Leute überhaupt betreffen würde und habe immer die sehr schöne Erfahrung gemacht, dass das doch nicht so war. Dass auch mein relatives Außenseitertum doch irgendwas bringen konnte, was man übersetzen konnte in andere Leben und andere Verhältnisse.
Die Außenseiter haben Günter de Bruijn immer angezogen. Keine Goethe-Biografie legte er vor, sondern ein vielbeachtetes Buch über das Leben des Jean-Paul Friedrich Richter, das 1975 in Ost und ein Jahr später auch in Westdeutschland erschien. Die darin enthaltene Passage über die Zensur im Biedermeier wurde im Leseland DDR als Kritik in historischer Camouflage verstanden. Auch weil de Bruijn die Gedanken zu diesem Thema an einigen Stellen so formulierte, dass nicht immer und jedem klar sein konnte, ob diese von Jean-Paul oder vom Autor selbst stammten. Zum Beispiel, wenn er von Selbstzensur sprach.
Mit dem, was er Selbstzensierung nennt, beschreibt er, was zur wirklichen Gefahr für den Wahrheitsgehalt von Literatur werden könnte, den unter Zensurdruck und geistiger Manipulation einsetzenden Vorgang, der aus einem sozialen Hemmnis ein psychisches macht, äußere Grenzen vorverlegt ins Innere des Schreibenden und damit zwar den Zensurbeamten entlastet, die Literatur aber von Wirklichkeit entleert.
Mit Zensur und Diktaturen kannte de Bruijn sich aus. Als jüngstes von vier Kindern am 1. November 1926 im Berliner Vorort Britz geboren, der Vater bayerischer Katholik, die Mutter preußisch-protestantisch, kam er kurz nach Hitlers Machtübernahme 1933 zur Schule. Was er im Nationalsozialismus und im Krieg bis hin zur Gründung der DDR 1949 erlebt hatte, schrieb er in seinen Jugenderinnerungen Zwischenbilanz nieder. Von Sinnlosigkeiten und Drangsalen bei der Hitlerjugend ist da die Rede, von äußerlicher Anpassung und innerer Distanz. Literatur wurde für Günter de Bruijn Fluchtpunkt, Wissens- und Kraftquell zugleich. Nach ausgiebiger Karl-May-Lektüre las er sich von Hölderlin bis Rilke quer durch die in der NS-Zeit erhältlichen Klassiker und griff bei Gelegenheit auch in den Giftschrank seines Vaters, in dem sich die Bücher verbotener Autoren wie Remarque und Arnold Zweig unter Verschluss befanden. Wie so viele seiner noch minderjährigen Altersgenossen wurde er in den voranschreitenden Kriegsjahren als Flakhelfer und Soldat ausgebildet und erlitt gegen Kriegsende eine schwere Kopfverletzung. Zunächst als Neulehrer in der sowjetischen Besatzungszone, später als Bibliothekar in der frisch gegründeten DDR erlebte er, wie eine Ideologie durch eine andere ersetzt wurde. Als Katholik und Nicht-Parteimitglied galt er von vornherein als unsicherer Kandidat, auf den man ein Auge haben musste. Der Skeptiker, so schrieb er in seinen Erinnerungen, wurde bald zum Außenseiter, dem das Mitläufer- und Duckmäusertum der Mehrheit ein Greuel war.
Neben den wenigen wahrhaft Bekehrten und der Masse der Mitläufer gab es natürlich auch karrieresüchtige Anpasser, in deren Züchtung der Staat später führend war. Diese falschen Gläubigen waren mir in ihren Beweggründen zwar begreiflicher als die echten, dafür aber so widerwärtig, dass ich später als Schriftsteller vor allem sie zum Ziel meiner Kritik machte.
In Romanen wie Buridans Esel und Preisverleihung oder in der 1982 mit Kurt Böwe und Hermann Bayer verfilmten Erzählung Märkische Forschungen thematisierte de Bruijn immer wieder Konflikte, die Menschen im realsozialistischen Alltag auszutragen hatten, in dem das Ideologische und das Private kaum voneinander zu trennen waren. In seinen Geschichten, die leicht erzählt und unterhaltsam, scheinbar harmlos daherkamen, ging es um Ehebruch und Karriereambitionen, Anpassung und Aufrichtigkeit, Selbsttreue und Scheinmoral. Ihr Erfolgsgeheimnis sowie ihr kritisches Potenzial bestanden darin, dass de Bruijn die Verhältnisse in der DDR genau so beschrieb, wie sie waren, und die Widersprüche zwischen Anspruch und Wirklichkeit dort verortete, wo sie wahrgenommen wurden. Am Arbeitsplatz, in privaten Beziehungen, im persönlichen Umfeld. Seine Figuren waren keine moralisch einwandfreien sozialistischen Persönlichkeiten, sondern Menschen, wie man sie kannte. In der DDR galt Günter de Bruijn als kritische Stimme. Unaufgeregt, integer, jemand, der sich vor keinen Karren spannen ließ, aber auch keine Karriere als professioneller Regimekritiker anstrebte. In der 1996 zu seinem 60. Geburtstag erschienenen Autobiografie 40 Jahre, eine Bilanz seines Lebens in der inzwischen untergegangenen DDR, gab er zu, wie Christa Wolf und andere der Staatssicherheit als Informant gedient zu haben. Eine Einsicht, die ihm offenbar erst nach dem Mauerfall beim Lesen seiner Stasi-Akte gekommen war.
Auch bei wiederholter Lektüre kommen Angst und Scham wieder. Und es quält mich das Misstrauen in mein Erinnerungsvermögen, das offensichtlich in den inzwischen vergangenen Jahren schönfärbend und entlastend tätig gewesen war. Ohne Kenntnis der Akten hätte ich diese Episode anders berichtet. Ich wäre guten Gewissens schonender mit mir umgegangen, weil einiges, was mich belastet, verdrängt oder vergessen war. In meiner Erinnerung hatte ich mich standhafter verhalten und das endgültige Nein hatte ich früher gesagt.
Ich habe die Zusammenarbeit mit denen ja abgelehnt und ich habe das immer für mich als so einen stillen Widerstandsakt eigentlich empfunden und habe nachher erst in den Akten gemerkt, dass meine Erinnerung da ganz falsch war, ja, dass die nämlich doch von mir was erfahren haben. Die zwar da sehr böse waren, als ich das abgelehnt habe, als ich das durchschaut habe, aber ich habe eben einfach aus Angst mit denen tatsächlich geredet. Ne? Das ist eine Sache, die ich mir schon sehr übel nehme. Ja.
Der glaubwürdige Umgang mit der eigenen Person und die Resistenz gegen Indoktrination und Vereinnahmung haben Günter de Bruijn zu einem Schriftsteller werden lassen, der bis zuletzt sein Publikum fand. In der Historie Preußens, in der er sich auskannte wie kaum ein Zweiter, entdeckte er immer wieder vergessene Lebensgeschichten, wie die des 1768 in Königsberg geborenen Dichters Zacharias Werner, eines der meistgespielten und umstrittensten Bühnenautoren seiner Zeit, der als sexuell getriebener Trost und Halt im religiösen Mystizismus fand, mit dem er andere schließlich zu bekehren gedachte. Das Predigen und Missionieren waren Günter de Bruijns Sache nicht. In seinem 2018 erschienenen Roman »Der 90. Geburtstag« brachte er nach 30-jähriger Abstinenz als Romancier noch einmal sein tiefes Misstrauen gegenüber ideologisch gefärbten Denkmustern in einem Gegenwartsstoff zum Ausdruck. Der Roman spielt dort, wo Günter de Bruijn bis zuletzt zurückgezogen gelebt hat, in seiner erlehenreichen märkischen Heimat, die schon so viele gesellschaftliche Veränderungen überstanden hat.
Ralf Gerstenberg mit einem Nachruf zu Günter de Bruijn, der, wie heute erst bekannt wurde, am 4. Oktober gestorben ist, im Alter von 93 Jahren.